Lars Klingbeil, der in einem Podcast saß bei Hotel Matze. Ich weiß nicht, der hat in den letzten Jahren bei sich Leute sitzen, wie unter anderem Angela Merkel. Ich glaube, Felix Lobrecht saß auch schon da. Diverse andere, durchaus bekanntere Politiker. Und jetzt zuletzt auch Lars Klingbeil. Wieder wurde thematisiert in der Sendung, ob Lars Klingbeil zu sensibel sein könnte. Den Teil habe ich, glaube ich, aber ich weiß gar nicht, ob ich den nicht mal mit reingenommen habe. Das war das Thumbnail übrigens dazu. Dieser ganze Podcast auch in Schwarz-Weiß. Ich weiß auch nicht, wer sich das anguckt. Aber wir schauen uns zwei Ausschnitte an, die ich interessant fand. Keine Sorge, ich habe mir nicht die ganzen 1 Stunde 49 angeguckt, habe ich trotzdem natürlich unten verlinkt als Quelle. Wir hören mal rein, was Lars Klingbeil zu sagen hat.
Bist du stolz auf unser Land? Also kannst du sagen, ich bin stolz auf Deutschland, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein?
Er wird hier gefragt von diesem Matze Hirsch oder so heißt er, glaube ich, wird gefragt, ob Lars Klingbeil stolz auf Deutschland ist, stolz darauf ist, Deutscher zu sein. Und jetzt die 1-Million-Dollar-Frage gerne hier in den Live-Chat schreiben und die Frage beantworten. Glaubt ihr, Lars Klingbeil, der Vizekanzler, ja, der deutsche Vizekanzler ist stolz darauf, Deutscher zu sein? Wichtige Frage.
Dieser Satz ist halt so wahnsinnig aufgeladen. Ne? So, also das, ich bin total dankbar, dass ich in Deutschland geboren wurde, dass ich hier lebe.
Die einzige richtige Antwort wäre, ja, ich bin stolz darauf, Deutscher zu sein. Ende.
Heute in meiner Rede auch gesagt, ich habe kein Land bisher auf dieser Welt kennengelernt, in dem ich lieber leben möchte. Und wenn die Fußballnationalmannschaft oder jetzt eben die Basketballnationalmannschaft gewinnt, dann freue ich mich wie Bolle. So, das ist so. Und trotzdem bin ich jetzt niemand, der irgendwie zu Hause als erstes die Deutschlandfahne raushängt oder so. Ich habe natürlich immer als jemand, der sehr links geprägt ist, der sehr linke Musik auch immer gehört hat, dieser Satz, ich bin stolz auf Deutschland, ich hätte kein Problem, ihn auszusprechen.
Ich glaube, ich werde hier im Hintergrund werde ich mir meine große Deutschlandflagge hinhängen. Einfach aus Prinzip. Wir haben jetzt, das ist jetzt nach dieser Frage, fast 50 Sekunden, fast 1 Minute rum. Und wenn Deutschland spielt im Basketball, finde ich das super, finde ich das toll. Die Deutschlandfahne holt er nicht raus. Dafür geht die Vaterlandsliebe nicht weit genug. Er hätte auch kein Problem, den Satz auszusprechen. Macht es aber nicht. Das muss man überlegen. Ich bin stolz darauf, Deutschland. Ich bin stolz auf Deutschland, auf die Errungenschaften dieses Landes. Er kriegt es nicht raus. Er kriegt es nicht.
Aber ich weiß natürlich auch, welche Symbolik er hat und was sich denn dahinter verbirgt. So, aber ich bin schon sehr froh, dass ich hier leben darf und dass ich dieses Land mitgestalten darf. Und ich finde auch, dass Deutschland ein wirklich sehr, sehr tolles Land ist mit tollen Menschen.
Ja, Deutschland ist ein sehr tolles Land mit tollen Menschen. Das sagt uns dieser junge Mann hier, der Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland, kann nichts sagen, weil er will wissen, das möchte er uns hier weismachen zumindest, dass er sagt, na, was hinter diesem Satz steht, dass der aufgeladen sei. Ich bin stolz auf Deutschland, ich bin stolz darauf, Deutscher zu sein. Das soll aufgeladen sein, das soll mit irgendetwas verbunden sein, was er, ich weiß nicht, dann anscheinend ablehnt oder doch nicht gut heißt. Lars Klingbeil. Es geht noch weiter. Ich habe mir noch einen weiteren netten Ausschnitt rausgesucht. Ganz, ganz viele interessante Dinge in diesem fast 2-stündigen Podcast gewesen. Also an und für sich super langweilig. Da ist jetzt nicht besonders viel Neues bei rausgekommen. Bei der Frage, ich habe den ersten Ausschnitt dazu gesehen, ob er stolz auf Deutschland ist und so weiter, war ich mir schon sicher, in welche Richtung das geht. Hat mich aber dennoch ein bisschen überrascht mit seiner Antwort, darauf konsequent nicht zu antworten.
Neulich habe ich eine Situation gehabt, das symbolisiert das vielleicht ganz gut. Da hat jemand gesagt, lass uns mal die letzten Jahre in Freiheit genießen. Dann übernimmt die AfD. So, und das ist mir zu negativ. Also die letzte Umfrage, die ich gesehen habe, war nicht gut für die SPD, aber am Ende waren immer noch 75%, die sagen, sie wählen die AfD nicht. Und auf die 75% kann ich setzen.
75% wählen die AfD nicht und auf diese 75% setzt Lars Klingbeil. Jetzt können wir mal kurz nochmal gucken. Ich habe es nochmal drin, auch ein, zwei Folien weiter noch. Die letzte Forsa-Umfrage, da lag die SPD bei 13%. Er spricht von den 25 AfD-Prozent. Teilweise übrigens in Umfragen 26-27%, in Ostdeutschland bald 40%, da reicht es sogar fast für eine absolute Mehrheit. Muss man sich mal reinziehen, hätte mir das jemand vor ein paar Jahren gesagt, hätte ich konsequent mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, auf gar keinen Fall wird es jemals für eine absolute Mehrheit in Deutschland reichen, für die AfD. Völlig utopischer Gedanke, mittlerweile ist das fast zum Greifen nah. Klingbeil spricht von den 75, die SPD nicht gewählt haben. Bundestagswahl 2021, wie viel waren es? 16%. Die SPD geholt hat bei der Bundestagswahl im Februar dieses Jahres. 16%, 84%, die dich nicht gewählt haben und dennoch hast du es irgendwie geschafft, Vizekanzler zu werden. Möchtest jetzt aber irgendwie auf die Verhältnisse hinweisen, dass ja 75% nicht AfD wählen würden. Wenn ihr so weitermacht, lieber Lars Klingbeil, dann sind es nicht irgendwann nicht mehr 75, sondern vielleicht nur noch 70% oder 60%, die AfD nicht wählen werden. Vollkommen irre. Also das als Argument herzuholen, wenn man selbst gerade in der Regierungskoalition in den Umfragen bei 13% liegt. 13. Wie kann man so desillusioniert sein? Ich verstehe es gar nicht.
Und das ist doch das, worum es gehen muss, dass wir uns fragen, was können wir tun, um diese 75% zu stärken? Und jetzt, es ist alles nicht Gott gegeben, dass der Zustand so bleibt, wie er ist. Es ist nicht Gott gegeben, dass wir nicht weiter in die Polarisierung gehen, dass wir nicht irgendwann werden wie die USA. Aber jetzt können wir gerade die Weichen so stellen, dass es nicht so wird. Und das ist das, woran ich arbeite.
Ist das die größte Sorge, wenn du die Sorge zulässt, dass 2029 das letzte Jahr der Freiheit wird?
Nee, ich habe die Sorge nicht.
Hast du die Sorge, wenn du die Sorge zulässt, dass 2029, weil für die, die es nicht wissen, wir hatten jetzt 2025 Bundestagswahl, 2029, sofern die Regierung so lange hält, ich gehe davon aus, haben wir 2029 die nächste Bundestagswahl, dann mit wahrscheinlich, weiß ich nicht, auf jeden Fall mindestens mal 30% prognostiziere ich jetzt für die AfD, fragt dieser Hansel den anderen Hansel, der ihm gegenüber sitzt, ob er glaubt, dass das letzte Jahr in Freiheit wäre.
Das letzte Jahr der Freiheit wird?
Nee, ich.
Das letzte Jahr der Freiheit. Ich dachte übrigens auch, das wäre öffentlich-rechtlich, ist es anscheinend nicht, dieser Selbstbeweihräucherungsquatsch. Das ist übrigens der junge Mann, Hotel Matze. Matze Hirsch, irgendwie so heißt der. Der schon, wir sehen hier oben Leute, hier war Barbara Schöneberger zu Gast, Felix Lobrecht war zu Gast, Luisa Neubauer, dann hier der hier BVB-Trainer, wer heißt der nochmal, Jürgen Klopp, Angela Merkel, Nina Tschuba, Habe Kerkeling, Markus Lanz, bei den beiden fallen mir die Namen gar nicht. Wirklich hochrangige Leute, der stellt solche schwachsinnigen Fragen. Ich weiß nicht, wie es hier, ne, so ein Ausschnitt aus den letzten Beiträgen, wer alles dort gesessen hat. Phänomenal. Boris Becker war da, die Frage, wie überlebt man im Gefängnis? Das könnte man auch Schlomo Finkelstein fragen, wie er überlebt. Die Krönung von all dem war aber, das ist mir übrigens generell bei diesen ganzen Podcasts dann aufgefallen, es gibt sich Leute, die schauen sich das live an. Hotel Matze live. Also er dann in diesem Podcast-Ding, ich weiß nicht, ob sie dann auch so einen Schwarz-Weiß-Filter, eine Plan oder irgendwas davor, er sitzt dann da, spricht live und das kannst du dir für 36,50 in Leipzig, für 41 Euro in Stuttgart, gibt es wahrscheinlich nicht mehr alle Tickets, kannst du dir das tatsächlich anschauen. Absolut gestört. Ja, Live-Podcasts anhören, wie die auf der Bühne sitzen. Ich habe auch schon mitbekommen, das soll sehr enttäuschend sein für Leute, die sich das reinziehen, also die sich das tatsächlich live angucken. Ich kann es nicht nachvollziehen. Beim besten Willen nicht. Er hat hier eine Selbstbeschreibung drin zur Eventinformation. Nach 8 Jahren blickt Matze Hielscher, Gastgeber des Podcasts Hotel Matze, auf eine umfassende Gästeliste zurück, die sich quer durch die deutsche Medienwelt erstreckt. In mehr als 300 Gesprächen hat er mit Persönlichkeiten aus Journalismus, Wissenschaft, Politik, Philosophie, Sport, Kunst und Musik gesprochen. Mit dabei waren unter anderem Nina Tschuba, Jürgen Klopp, Merkel, denen Matze Hielscher auf Augenhöhe begegnete. Wie auch immer man das festschreiben will. Wichtig jetzt der Teil für seine Hörer, Doppelpunkt, innen fühlt es sich an, als wären sie mit im Raum. Also, wenn man ihm zuhört, soll sich das irgendwie so anfühlen. Nach erfolgreichen Shows im Frühjahr 25 öffnet das Hotel Matze erneut seine Türen bei 5 exklusiven Shows, bietet sich Hörer Doppelpunkt innen Ende des Jahres die Gelegenheit, gemeinsam mit Matze eindrückliche Gespräche live zu erfahren und sich dabei tatsächlich im gleichen Raum zu befinden. Ja. Das sind Figuren, da setzen sich Politiker wie ein Lars Klingbeil oder auch eine Angela Merkel gemeinsam hin. So, jetzt gibt's ja nicht nur Hotel Matze und Mirsch und Co. oder wie auch immer die alle heißen, Kilo Jung und sonstige drittklassige Formate von möchte gern Journalisten, die eigentlich als Aktivisten agieren. Es gibt auch die öffentlich-rechtlichen Podcast-Sendungen, beispielsweise Die da oben. Und ja, Überraschung, wieder Lars Klingbeil. Lars Klingbeil saß auch im Podcast Die da oben. Und da ging es um Erbschaftssteuer. So, das Erbe soll in Deutschland gefälligst stärker besteuert werden. Ich habe es auch nicht glauben wollen, aber nochmal Lars Klingbeil.
Du kannst heute noch so gutes Abitur gemacht haben. Du kannst ein noch so gutes Studium gemacht haben. Du kannst der Fleißigste in deinem Job sein. Du wirst dir keine Eigentumswohnung in Berlin kaufen. Punkt. Du wirst dir die nicht leisten können. Wenn du geerbt hast, kannst du der Schlechteste im Abi sein, der Schlechteste im Studium. Du musst nicht fleißig sein, aber du kannst dir die Wohnung leisten. Und jetzt kann man das Zweite bewerten, wie man will. Aber das Erste, wo ich sage, da sind Leute richtig mit Leistungsbereitschaft in dieser Gesellschaft und trotzdem rennen sie gegen die Wand. Das macht mir Sorgen, weil ich glaube, am Ende gefährdet ist sogar unser Demokratieprinzip, dass Menschen sagen, ich kann mich anstrengen und gehöre trotzdem nicht mehr dazu. Wenn man sieht, diese leistungslosen Einkommen, und das ist ja nichts anderes, eine Erbschaft ist ein leistungsloses Einkommen, die werden auch für Gerechtigkeitsfragen rangezogen.
Für Lars Klingbeil ist Erben ein leistungsloses Einkommen. Und jemand, der viel Geld erbt, kann sich seiner Meinung nach eine Eigentumswohnung oder generell eine Wohnung in Berlin leisten im Vergleich zu jemandem, der hart arbeiten geht, ein gutes Abitur macht, studieren geht und so weiter, der das nicht kann. Von mal ganz abgesehen, dass prinzipiell wahrscheinlich die meisten, die hart arbeiten gehen, sich auch irgendeine Form von Eigentum leisten und finanzieren könnten. Dieses Beispiel, er spricht hier ein Problem an, dass wir Erben haben, die sich das leisten können. Und gut ausgebildete Fachkräfte, Akademiker nenne ich es jetzt einfach mal für sein Beispiel, die das nicht können. Er spricht das an, weil er Erben stärker besteuern möchte. So, jetzt stellen wir uns alle mal die Frage, wenn Lars Klingbeil allen Menschen in Deutschland, sagen wir mal 80% ihres Erbes künftig wegnehmen wird, wie bitte soll das dazu führen, dass sich jetzt Menschen, Akademiker, die ein gutes Abitur haben, studieren gehen, einen tollen Job haben, sich plötzlich Wohnungen in Berlin leisten können? Also weil irgendwo muss ja dieser Kausalkette in seinem Kopf muss ja zustande gekommen sein, dass das Argument ist, die können sich das kaufen, die nicht. Also müssen wir die Erben stärker besteuern und denen Geld wegnehmen, weil das eine Gerechtigkeitsfrage. Oder möchte Lars Klingbeil darauf hinaus, dass er sagt, naja, gar keiner soll sich mehr irgendwas leisten können in Deutschland. Weder die, die erben, noch die, die hart arbeiten gehen und studiert haben. Auch wenn es irgendein Schwachsinn ist, den sie studiert haben, der überhaupt keinen Mehrwert und Beitrag zu dieser Gesellschaft leistet. Wenn die irgendwas studiert haben und sich das auch nicht leisten können. Es ergibt halt vorn und hinten keinen Sinn. Und das Problem ist, da sitzen dann Leute ihm gegenüber in so einer Podcast-Sendung am anderen Ende dieses Mikrofons, die sich davon irgendwie, ich weiß nicht, beeindrucken lassen, die das einfach so hinnehmen, die dann nicht widersprechen, das nicht in Frage stellen, weil ja der große Herr Bundesfinanzminister, der 13% SPD-Koalitionspartner, Regierungskoalitionsfraktion da sitzt. Ey, keine Ahnung. Also aber irgendwie, also für mich klingt das in sich einfach nicht schlüssig. Ja, den Leuten das Erbe wegnehmen. Kleiner Hinweis noch, das leistungslose Einkommen, das Erbe, wenn ich jetzt hart und viel arbeite, jeden Tag 10, 12, 13, 14 Stunden, wie auch immer, ist man unterwegs, da führt man Interviews, arbeitet sehr viel und spart viel auf die Seite, weil man nicht viel ausgibt davon und möchte irgendwann mal das dann seinen Kindern hinterlassen. Dann habe ich ja eine Leistung dafür erbracht und möchte das innerhalb von meiner Familie weitergeben. Allerdings wird das Familienkonstrukt ja so pervertiert dargestellt, da wird nur noch von Elternteil gesprochen, die Ehe wird verteufelt, also all das wird irgendwie schlecht gemacht und schlecht geredet, sodass der Eindruck entsteht, wenn du erbst, als ob irgendjemand vorbeikommt mit einem Topf voll Gold und ihn dir einfach schenkt und der Staat sagt, warte mal, das ist aber irgendwie unfair, dass das aber über Generationen, ja, deiner Familie, das ist genauso wie dieser Schwachsinn vom Geburtenlotto, du hättest genauso gut in Afghanistan. Nein, nein, das ist Bullshit. Natürlich bist du nicht durch Zufall hier geboren, sondern all das geht auf die Geschichte deiner Familie, deiner Vorfahren darauf zurück. All das hat dazu geführt, dass ich jetzt hier sitze, dass ihr da draußen, die hier zuschaut, dass ihr da seid, wo ihr seid und dass eben auch jemand in Afghanistan zur Welt kommt. So zu tun, als sei das purer Zufall. Und auch all diese anderen Dinge, dass diese Perversion und diese Dekonstruierung von Familie, das so weit zu treiben, dass nichts mehr irgendeinen Wert hat, bis wir dann alle irgendwann im sozialistischen Gleichheits-Utopia angekommen sind, in dem jeder sein Grunderbe vom Staat geschenkt bekommt, weil ja der Sozialismus super bisher überall funktioniert hat, außer da, wo nicht funktioniert hat. Da war es dann aber nicht der richtige Sozialismus. Ich weiß nicht, es kotzt mich tierisch an, dass das so getan wird, als ob das einfach vom Himmel fallen würde, das Geld, und der Staat sagt, naja, wenn es dir jetzt zufällt, dann möchte ich meine Tasche irgendwie hier auch noch aufhalten, dass da auch ein paar von diesen, weiß ich nicht, Dollar- und Euro-Scheinchen reinflattern würden. Leistungsloses Einkommen. Aber auch da haben wir wieder diese Kontrolle über Sprache, und das ist ja das, was es dann eben im Kopf macht, was bei den Menschen letztlich ankommt. Ja, ich kann Lars Klingbeil auf jeden Fall nicht ausstehen. Er hat ja davon gesprochen, was man an Geld einsparen könnte, der liebe Lars. Und ich hab da noch eine andere Idee. Und zwar hatten wir kürzlich, was heißt kürzlich, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, einen Beitrag unter anderem in der Süddeutschen Zeitung. Da ist die Rede davon gewesen, dass Zuwanderer in Deutschland ein Plus von 100 Milliarden Euro im Jahr bringen würde. Da hat sich hier jemand geäußert gegenüber der Süddeutschen Zeitung und hat die Raffelhüschen-Studie zitiert, dass Zuwanderung für den Staatshaushalt und für die Sozialkassen bedeutet. Und Raffelhüschen ist zu einem Minus gekommen, auf die nächsten Jahre gerechnet, von 5,8 Billionen Euro. Also Zuwanderung sorgt für ein großes Minus. Schreibt gerade jemand noch in die Kommentare, richtig, für Entwicklungshilfe geben wir über 11 Milliarden aus, für Klimaschwachsinn auch über 11 Milliarden im Jahr. Also das ist ganz viel Einsparpotenzial. Zuwanderung würde zu Wachstum und Wohlstand im Land beitragen. Völlig erfunden. Hier die Wahrheit, die Realität dazu. Bernd Raffelhüschen, Ökonom. Die Zuwanderung, wie sie bisher geschieht, kostet uns gesamtwirtschaftlich 5,8 Billionen Euro. Auch der Beitrag, wenn ich dran gedacht habe, ansonsten einfach mal Raffelhüschen, Studie, Migration. Im Internet googeln, dann findet ihr das auch. Zuwanderung wird unsere Wirtschaft, unsere Renten, unsere Sozialsysteme nicht retten können. Interessant ist oder wichtig ist, wie er darauf kommt. Es gibt eine Lücke zwischen dem, was Wirtschaft und Arbeitnehmer ins deutsche Steuersystem und Sozialsystem einzahlen und dem, was künftig ausgezahlt wird. Wir sehen das beispielsweise auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Beiträge müssen dauerhaft kontinuierlich steigen, um diesen Verpflichtungen, den vertraglich vereinbarten Zahlungen, Leistungen nachkommen zu können. Vor allem eben die hohen Alters- und Ruhebezüge, die man beispielsweise mit Intendanten oder anderen hochrangigen Führungskräften beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk irgendwann mal vertraglich vereinbart hat. Das sind jetzt schon hunderte Millionen, die dafür draufgehen. So, die Nachhaltigkeitslücke, von der er spricht, also zwischen denen, die einzahlen und denen, die dann aus dem System profitieren, wird, so sagt er, auf 19,2 Billionen, fast 20 Billionen Euro. Und wir wissen, eine Billion Euro sind 1.000 Milliarden Euro, also eine Zahl, die überhaupt nicht greifbar ist, nicht vorstellbar ist. Und diese Lücke wird so hoch anwachsen, laut der Berechnung von Raffelhüschen, wenn wir weiterhin 300.000 Ausländer im Jahr reinlassen. Und wir wissen ja auch, angeblich brauchen wir Fachkräfte von über 400.000 jedes Jahr. Deswegen sollen auch weiterhin unkontrolliert Migranten aus aller Welt nach Deutschland kommen, vor allem aus Nordafrika und dem Nahen Osten. Das ist das, was man uns verkaufen möchte. Ach ja, am besten nehmen wir auch noch alle Palästinenser auf. Wenn alle muslimischen Länder drumherum keinen einzigen von ihnen aufnehmen wollen, kann man sich auch mal Gedanken drüber machen, woran das liegen könnte. Raffelhüschen hat berechnet, was theoretisch geschehen würde, wenn wir ab sofort, also ab jetzt, einen Zaun rundherum um Deutschland bauen würden, keine Zuwanderung, niemanden mehr reinlassen würden. Dann gäbe es immer noch eine Finanzlücke hier unten, ja, aber die würde dann nicht mehr 19,2, sondern nur 13,4 Billionen Euro betragen. Bedeutet, 5,8 Billionen niedriger. Das ist also der Preis, den wir zahlen für die Zuwanderung, so der Sozialexperte weiter. Ja, im Schnitt brauchen Zuwanderer 6 Jahre für Integration, Qualifikation. Also einmal der Mythos, einmal dekonstruiert, ja, dass das Ganze einmal entlarvt. Dieser Mythos, dieser Gedanke von den Zuwanderern, die angeblich zu Wohlstand und Reichtum in Deutschland beitragen würden. Ich hatte gerade eben von den neuesten Umfragen gesprochen, von der 13% Partei der SPD. Hier nochmal zu sehen, die letzte Umfrage von Forsa im Auftrag von RTL NTV. 26% AfD, CDU 24%, SPD 13%, Grüne 12%, Linke auch 12%. Wie auch immer das zustande kommt. Und wir sehen hier eindeutig, es gibt eine große Mehrheit, ja, gäbe es im Parlament von AfD und CDU, CSU. Wir hätten eine knappe Mehrheit zwischen Schwarz, Rot und Grün. Ja, Oder am Ende, weiß ich nicht, wenn die AfD dann irgendwann hier so angelangt ist um den Dreh und diese Balken, die drei, immer kleiner werden oder alle vier, dann wird es irgendwann die neue sozialistische Einheitspartei, so wie in Thüringen, geben. Dann heißt es am Ende einfach alle gemeinsam gegen die AfD. Irgendwie muss man ja versuchen, den Karren noch aus dem Dreck zu ziehen. Für all diejenigen, die jetzt nur einen Ausschnitt oder einen Clip gesehen haben, das war aus meiner neuen Sendung, aus dem neuen Format. Jeden Montag bis Donnerstag ab 16 Uhr für etwa 2 Stunden live hier auf YouTube. Und wenn euch dieses Video oder die Live-Sendung gefallen hat, dann sehr gerne den Beitrag bewerten. Gerne das Video mit euren Freunden, Verwandten, mit der Familie teilen, den Beitrag kommentieren und gerne den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren. Vielleicht werdet ihr von YouTube benachrichtigt, vielleicht aber auch nicht. Gerne regelmäßig mal reinschauen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns, hören uns im nächsten Beitrag wieder. Ich sage tschüss und bis dahin. Macht's gut.